was kann ich glauben? Kann ich den Kirchen noch glauben? Kann ich Religionen glauben? Es gab noch nicht so viele Konfessionen, wie es heute gibt. Heute haben wir Hunderte, Tausende von einzelnen Kirchen und Konfessionen. Damals gab es nur eine Gemeinde. Was sagt die Bibel dazu? Herzlich willkommen zu unserem Teil Nummer 10 der Serie Was kann ich glauben? Von Konfessionen und Religionen. Das Thema heute ist eines meiner Lieblingsthemen. Es geht um die Waldenser. Und die Waldenser, da bin ich immer wieder in diesen Tälern, Torre Pellice und so weiter, eigentlich kann man sagen jedes Jahr mit einer Gemeindefreizeit, um dort diese Täler anzuschauen und zu sehen, wie die Menschen damals gelebt haben, wie sie heute leben. Und es ist sehr interessant und spannend, das sich genau anzuschauen und vor allen Dingen darüber nachzudenken, über die Geschichte der Waldenser und über ihre Lehren und was sie heute noch glauben und sagen und über ihre Vergangenheit auch sagen. Aber bevor wir einsteigen in das Thema, lade ich euch ein, dass wir gemeinsam die Hände falten und zu Gott beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir jetzt wieder die Gelegenheit haben, nachzudenken über verschiedene Religionen und Konfessionen und über die Vergangenheit und was du in der Vergangenheit getan hast. Und über dein Wort, was wir haben dürfen und was uns Wegweisung und Richtschnur ist, zu zeigen, wo wir Wahrheit finden und wo nicht. Wir bitten dich, dass wir mit deinem Heiligen Geist geführt werden, dass wir die Wahrheit erkennen können und dass wir auch der Wahrheit folgen können, dass wir erleben, dass du uns durch die Wahrheit freimachen möchtest. Komm du mit deinem Heiligen Geist in unser Herzen und öffne unser Herzen für dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Ja, die Waldenser. Die Waldenser waren natürlich und sind eine christliche Konfession, eine Freikirche. Wir hatten ja in den ersten 5 Themenblöcken hatten wir über die verschiedenen Großkirchen uns Gedanken gemacht, wo sie mit der Bibel übereinstimmen und wo es dort Unterschiede gibt. Dann hatten wir ab dem 6. Thema den Bereich der Freikirchen betreten und jetzt sind wir bei dem Thema Nummer 10 über die Waldenser. Wir haben auch jetzt in diesem Thema wieder 4 Teile. Erstens die Geschichte und Verbreitung. Zweitens Übereinstimmungen mit der Bibel. Drittens, wo gibt es Abweichungen mit biblischen Lehren? Und viertens, welche Hinweise und Übertragungen können wir auf uns heute vornehmen? Ja, die Geschichte. Die Geschichte der Waldenser hat eigentlich, wenn man sich das mal anschaut, vom Ursprung her, das kann man so in 4 Teile einteilen. Der erste Teil ist, dass die Waldenser von der Urgemeinde bis Petrus Waldus, ungefähr 1176. Der zweite Bereich ist von Petrus Waldus bis zum Anschluss der Reformation, 1532. Der dritte Block ist dann von 1532, als sie zur Kirche geworden sind, bis 1848, als sie religiöse Freiheit bekommen haben. Und der vierte Teil ist dann von 1848 bis heute, die Zeit, wo sie Freiheit haben und eigentlich in ihrem Leben und ihrem Verhalten, auch in ihrer Theologie, sich einiges geändert hat. Aber ein bisschen, jetzt mal in die Einzelheiten hineingehend. Zum ersten Block, da haben wir die Urgemeinde. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man erkennt, dass die Waldenser nicht erst anfangen, 1170 bei Petrus Waldus, sondern dass sie viel früher anfangen. Die katholische Kirche behauptet nämlich immer, sie sind die einzige Kirche, die ihre Geschichte zurückverfolgen kann bis in die Urgemeinde. Und deswegen sagen sie auch, durch die apostolische Sukzession können wir zeigen, dass Petrus der erste Papst war und dass dann die Vollmacht übergeben worden ist und so weiter und so weiter. Aber bei den Waldensern haben wir das Gleiche. Die Waldenser können sich auch zurückführen bis auf die Urgemeinde. Und zwar, wir haben ja in den ersten Jahrhunderten die Gemeinde gehabt, natürlich in Palästina, in Jerusalem, aber dann auch in Rom und in anderen Teilen Italiens und Südeuropas. Und als dann die Verfolgung kam, unter Kaiser Diokletian, 303 bis 313, 10 Jahre, sind sehr viele Christen, die in Rom waren und auch in den umliegenden Gegenden, sind geflohen. In Gegenden, wo Rom sie nicht erreichen konnte, wo sie ihren Glauben frei leben konnten. Und da sind sehr viele Christen geflohen nach Norditalien, in die Montesischen Alpen und dort bei Torre Pellice und diese Täler dort und haben sich dort niedergelassen und haben ihren Glauben mitgenommen. Und als Rom dann das Papsttum mehr und mehr falsche Lehren eingeführt hat und sich mit dem Heidentum vermischt hat, sind diese Christen dort davon freigeblieben. Das heißt, sie haben ihren Glauben weitergelebt und haben das nicht mitgemacht. Und von daher haben sie den Glauben der Urgemeinde bewahrt. Jetzt kam es aber dazu, dass Petrus Waldus, und da fängt die Geschichte der Waldenser übrigens an, wenn man die Waldenser selber fragt, wo ihre Geschichte beginnt, sagen sie immer 1176, Petrus Waldus. Aber diesen ersten Bereich, wo es gute Quellen dazu gibt, wissen sie wenig drüber oder wollen es vielleicht auch nicht wissen. Auf jeden Fall, der zweite Block beginnt dann mit Petrus Waldus. Das war ein reicher Kaufmann von Lyon und er hat sich bekehrt und er hat dann seinen Besitz verkauft, besser gesagt an die Armen verschenkt und ist als Laienprediger, als Wanderprediger durch die Gegend gezogen. Und da war eine ganze Menge Mitstreiter, die auch mitgemacht haben. Und er hat, ähnlich wie auch Franz von Assisi, er hat einen Antrag gestellt an Rom, an den Papst, dass er auch predigen darf. Aber weil er eben nur ein Laie war, wurde ihm das verboten. Und von daher ist er dann einfach, ist er auch exkommuniziert worden und ist dann von Lyon weggegangen und ist in die piemontesischen Täler gegangen, zu diesen Christen, die dort in Torre Pellice gewesen sind. Und er hat sich mit denen vereinigt und dann kam aus dieser Vereinigung, dieser beiden Gruppen, kamen dann die Waldenser. Der Name Waldenser ist wahrscheinlich zurückzuführen auf Petrus Waldus, dass er dort das mit gegründet hat und dort mit auch initiiert hat. Ja, die Waldenser haben dann den Glauben dort gehalten. Sie haben in den Tälern gewohnt, teilweise auch in die Berge sich zurückgezogen und sie wurden stark verfolgt. Es gab mal einige Friedenszeiten und da wieder Verfolgungszeiten, es ging immer hin und her. Und sie haben dann im Winter, dort in den Bergen, haben sie die Bibel abgeschrieben und auswendig gelernt. Und teilweise in ihrer Sprache. Später haben sie auch sie übersetzt ins Französische. Sie waren die Ersten, die eine Übersetzung der Bibel hatten ins Französische. Und dann haben sie mit dem Bibelteil sind sie dann im Sommer, im Frühjahr, Sommer und Herbst, sind sie dann erstmal in ihrer Gegend, in Norditalien und auch in Frankreich, umhergezogen und haben missioniert und haben dann aber auch ganz Europa missioniert. Die sind bis England, bis Holland, Deutschland, Österreich, überall, Böhmen und Mähren, Tschechien, überall haben sie missioniert. Und eigentlich kann man sagen, dass sehr viele Waldenser, dass es eigentlich auf fruchtbaren Boden gefallen ist, dass die Waldenser überall Anhänger gefunden haben. Die hießen dann zwar immer teilweise anders, die Täuferbewegung oder auch die Hugenotten und andere. Eigentlich waren es alles Waldenser, weil sie untereinander verknüpft waren und auch die gleichen Grundlagen und die gleichen Lehren hatten. Ja, sie sind also als Kaufleute umhergezogen, haben dann so einfach Sachen verkauft. Und wenn sie gemerkt haben, die Menschen sind offen, haben sie dann auch die Bibel angeboten, haben daraus vorgelesen. Und da damals die Bibel verboten war, der Besitz der Bibel oder auch das Vorlesen der Bibel, waren die Menschen begierig danach, das zu hören. Und wenn sie daraus gelesen haben und die Verheißungen gelesen haben, dann waren die Menschen so berührt von der Wahrheit des Wortes Gottes, dass wirklich eine große Erweckung dadurch gekommen ist. Aber die Verfolgungen waren auch sehr stark. Hunderte, Tausende von Waldensern sind dann erwischt worden, sind gefoltert worden, sind getötet worden auf einem Scheiterhaufen. Trotzdem ist die Bewegung immer größer geworden und sie haben sich vermehrt. Dann war 1532 der Anschluss an die Reformation. Sie haben gehört, dass eben auch in Deutschland und in der Schweiz und so weiter die Reformation vorwärts ging. Und es war natürlich genau in ihrem Sinne, weil sie sagten, sie haben ja endlich Christen, die auch hier aufstehen und die Wahrheit verkündigen und sich gegen die Kirche stellen mit ihren Irrtümern. Und dann haben sie 1532 eine Synode gehabt, wo sie dann beschlossen haben, dass sie sich anschließen wollen, und zwar an die kalvinistische Reformation. Sie sind also Calvinisten geworden. Sie haben sich damit versprochen, dass die Verfolgungen aufhören. Weil wenn sie gedacht haben, wir werden jetzt ein Teil der Reformation, und in der Schweiz hatten die ja relative Freiheit gehabt. Und dann haben sie gehofft, dass sie auch Freiheiten bekommen, aber das war ein Trugschluss. Die Verfolgungen gingen danach umso stärker weiter, aber gerade von Frankreich her und auch von Savoyen, von verschiedenen Seiten. Und so haben sie leider nicht diesen Erfolg gehabt, den sie wollten. Das Zweite, was sie erreicht haben, sie waren vorher eine Bewegung und 1532 sind sie eine Kirche geworden. Ja, sie haben dann also auch Kirchengebäude gegründet und eine Organisation dann aufgebaut. Und das Dritte, was sie gemacht haben, weil sie sich jetzt dem Calvinismus angeschlossen haben, haben sie manche Lehren, die sie vorher richtig hatten, biblische Lehren, haben sie aufgegeben. Die Waldenser haben bis 1532 größtenteils den Sabbat gehalten. Und sie haben auch geglaubt, dass die Seele nicht unsterblich ist, sondern dass der Mensch, wenn er stirbt, schläft und so weiter. Und das haben sie alles aufgegeben und die Lehren der Calvinisten angenommen. Leider, muss man sagen, da haben sie einen Teil ihrer Treue erkauft, mit der Hoffnung auf Frieden und auf Sicherheit, was aber nicht in Erfüllung gegangen ist. Ja, es gab dann auch in dieser Zeit sehr viele starke Verfolgungen. Auch die piemontesischen Ostern, wo die Feinde, der König von Savoyen, der Herzog von Savoyen, der hat dann seine Soldaten hingeschickt und hat gesagt, wir kommen in friedlicher Absicht und alle Valenser sollten einige Soldaten bei sich beherbergen, weil er sagte, wir sind auf dem Weg, auf dem Durchzug, woanders hin. Und sie sollten das die eine Woche beherbergen und das haben sie dann auch gemacht. Aber dann an Ostern haben die Soldaten alle ihre Leute, die sie aufgenommen haben, alle umgebracht. Und da sind Tausende, Abertausende Valenser umgekommen. Und das war ein großer Aufschrei, auch denn bei den anderen reformatorischen Bewegungen in Europa. Aber so ging es immer wieder hin und her. Denn teilweise sind sie auch ausgewandert. Sie mussten fliehen über die Berge nach Genf, sind dort aufgenommen worden. Einige sind auch nach Deutschland ausgewandert. Es gibt in Deutschland einige Waldenserorte, Neu-Hengstedt oder Parusch oder einige andere dort in der Gegend. Und dann gab es 1689 die glorreiche Rückkehr, wo sie dann mit 900 Männern, Soldaten, es waren 600 Valenser, 300 Hugenotten, wieder von Genf zurückgekommen sind in die Valensertäler und haben sich dort wieder angesiedelt. Es gab dann massive Kämpfe, wo die Feinde wieder angegriffen haben, aber Gott hat sie bewahrt und den Sieg gegeben. Ja, das ging bis 1848, wo sie dann religiöse Freiheit bekommen haben. Das heißt, da konnten sie dann ihren Glauben frei leben. Und interessant ist, in dem Moment, wo sie religiöse Freiheit hatten, haben sie eigentlich ihre missionarischen Tätigkeiten komplett eingestellt. Vorher waren sie sehr stark missionarisch aktiv. Ganz Europa wurde von diesem kleinen Völkchen in diesen kleinen Orten, wurde ganz Europa missioniert und auf einmal war gar nichts mehr. Ja. Und sie haben seitdem eigentlich nur noch sich um soziale Fragen gekümmert. Das heißt, sie sind sehr stark im sozialen Evangelium, dass sie Krankenhäuser und Schulen und andere Dinge aufbauen. Und sie sind heute auch sehr stark in der Ökumene, dass sie sagen, ja, wir wollen eben, dass die Freiheit aufrechterhalten bleibt, die sie genießen. Aber sie sagen, durch die Ökumene können wir eben auch andere Christen verstehen und auch die Freiheiten weiter hochhalten. Die verschiedenen Werte, die sie hatten, einige Werte, die sie im Mittelalter hatten, die haben sie beibehalten. Zum Beispiel, dass sie gesagt haben, der Drang und die Vision der Freiheit und des Lebens mit Gott. Aber einige Dinge haben sie auch mehr und mehr denn aufgegeben. Das ist die Treue zu Gott und auch der missionarische Eifer. Die Verbreitung der Valdenser. Es gibt weltweit ungefähr 98.000 Valdenser. In Italien sind davon 47.000. Die meisten davon sind natürlich in den Valdensertälern bei Torre Pellice. Es gab damals auch mal eine Auswanderungswelle, weil sie in ihren Tälern zu viel geworden sind. Eine Auswanderungswelle nach Südamerika. Deswegen, es gibt momentan in Argentinien, in Uruguay, gibt es auch ungefähr so 50.000 Valdenser, die dort auch leben. Was ich mich gefragt habe, auch als ich dann immer wieder dort bin und was ich auch die Valdenser selber frage, wenn ich dort bin, warum ist diese Kirche so klein geblieben? Es gibt andere Kirchen, wie die Baptisten, Methodisten, Adventisten und so weiter, die haben viel, viel später angefangen, meistens so im 18., 19. Jahrhundert. Und das sind heute 10 Millionen, 20 Millionen, 30 Millionen, 50 Millionen. Und warum sind das nur 98.000? Und sie sagten, das wissen wir nicht. Ich glaube, ein Grund liegt darin, weil sie genau an dem Punkt, wo eigentlich die anderen begonnen haben, groß zu werden und missionarisch aktiv zu werden und weltweit zu verkündigen, genau dort haben sie ihre Mission eingestellt. Eigentlich kann man sagen, dass alle anderen Kirchen, die entstanden sind und auch die Reformation und auch die Erweckungen, die es gegeben hat, das sind alles Früchte der Valdenser gewesen. Eigentlich sind das alles Valdenserkirchen, kann man sagen. Auch die Täuferbewegung waren Valdenser. Ja. Und selbst der Beichtvater von Luther war ein Valdenser. Ja. Und von daher war der Einfluss der Valdenser in Europa sehr groß. Aber als dann eigentlich der Punkt war, wo das Evangelium verbreitet werden konnte und die Bibelgesellschaften entstanden sind. Und dort haben die Valdenser aufgehört zu missionieren und sind halt dann klein geblieben. 1975 haben sie sich dann zusammengeschlossen mit den Methodisten. Das war auch für sie ganz sinnvoll. Erstens, weil sie sehr klein waren und zweitens auch die Methodisten sehr klein waren. Und in Italien gibt es eben, ja, über 95% der Bevölkerung sind Katholiken. Und dann waren sie eben stärker zusammen. Und vor allen Dingen, weil auch die Methodisten ja auch Calvinisten sind und sie von den Lehren her eigentlich das Gleiche hatten. Die Valenser und die Methodisten haben nicht die gleichen Lehren. Also in den größten Teilen, ja. Es gibt einige Abweichungen, aber am meisten. Und deswegen ist es heute eine gemeinsame Kirche, die Valensisch-Methodistische Kirche. Ja, schauen wir uns an die Übereinstimmung der valdensischen Lehre mit der Bibel. Sie haben natürlich auch die vier Soli der Reformation akzeptiert und angenommen. Eigentlich haben sie die vorher schon gehabt, denn sie haben ja die Bibel immer hochgehalten. Das Sola Scriptura war ja eigentlich ihr Prinzip, was sie schon über Jahrhunderte hinweg immer wieder gegen den Druck der großen Kirche festgehalten haben. Allein die Schrift als Grundlage und nicht die Tradition und die Lehren der Kirche. Zweitens, Solo Christus, das heißt, dass hier sie sagen, allein durch Christus haben wir die Erlösung. Und auch Sola Gratia und Sola Fide, die Prinzipien, dass wir denn die Erlösung haben, allein durch Gnade und allein durch den Glauben. Und das sind natürlich Prinzipien, die eigentlich die Reformatoren nicht selbst erfunden haben, sondern die sie von den Waldensern aus der Bibel haben. Ja, weitere Übereinstimmungen der waldensischen Lehre mit der Bibel. Sie haben den Sabbat gehalten bis 1532. Danach leider nicht mehr. Und wenn man heute die Waldenser fragt, ob sie den Sabbat gehalten haben, dann sagen die meisten nein. Das heißt, die Zeugnisse, die es gibt von der frühen Geschichte, die werden bei ihnen kaum beachtet, weil das natürlich im Zuge der Ökumene heute nicht unbedingt so hilfreich ist. Deswegen gibt es einige Punkte ihrer eigenen Geschichte, ob das jetzt die Frühgeschichte ist, der Urgemeinde Petrus Waldus oder auch diese sabbathaltende Waldenser, die sie gar nicht mehr im Blickpunkt heute haben. Sechstens, die Erwachsenentaufe haben sie auch gehabt, bis 1532. Nicht überall, nicht alle Waldenser, aber ein Großteil. Und das haben sie auch aufgegeben beim Anschluss an die Reformation 1532, Schand voran. Siebtens, die Lehre von Gott. Natürlich haben sie auch den allmächtigen Gott, den Schöpfergott, den liebevollen Gott, der auch gerecht ist. Und das heißt, das Bild von Gott ist auch bei ihnen sehr deutlich und sehr, sehr gut. Sie waren, muss man sagen, eine Missionsbewegung bis 1848. Ja. Und Charles Beckwith, das war einer der englischen Generäle, der in Waterloo mitgekämpft hat, hatte ein Bein verloren gehabt. Und der hat sich sehr für die Waldenser eingesetzt. Er hat dann auch im 19. Jahrhundert sehr viel für die Waldenser getan und auch Schulen aufgebaut. Und er hat mal gesagt zu den Waldensern, ihr werdet Missionare sein oder ihr werdet nichts sein. Und ich glaube, er hat damit recht gehabt. Solange sie Missionare waren, waren sie freudig und wachsend. Und als sie aufhörten, eine Missionsbewegung zu sein, dort ging alles nur noch rückwärts. Neuntens, Jesu Wiederkunft. Der Glaube an Jesu Wiederkunft war bei ihnen auch immer sehr stark und sehr, sehr groß. Sie glaubten, dass Jesus wiederkommen wird in den Wolken des Himmels und dass Jesus bald kommt und dass sie auch sich darauf vorbereiten und dass Jesu Wiederkunft der Höhepunkt dieser Weltgeschichte sein wird. Und sie haben ein sehr starkes soziales Gewissen. Das ist natürlich immer schon gewesen, aber weil sie selbst verfolgt wurden, sind sie natürlich auch offen und haben ein Herz für andere Menschen, denen es nicht gut geht, die verfolgt werden. Aber das ist eben ab 1848 sehr stark sichtbar, dass ihr Engagement im sozialen Bereich sehr stark geworden ist und sehr groß geworden ist. Aber weil sie natürlich nicht so viele sind, ist es so, dass ist auch, ja, sie haben nicht die Mittel und auch nicht die Möglichkeiten, so viel Soziales dann auch zu tun. Wo gibt es Abweichungen von den Waldensern von der Bibel? Erstens die Sonntagsheiligung ab 1532. Ich tue erstmal jetzt die Dinge hier aufzählen und danach die Einzelheiten dann genauer anschauen. Die Sonntagsheiligung ab 1532. Zweitens die Lehre der Unsterblichkeit der Seele ab 1532. Drittens die Säuglingstaufe ab 1532. Viertens, dass sie aktiv in der Ökumene sind ab 1947. 1947 war Folgendes. Sie haben dann ein Zentrum gebaut, das sogenannte Agape-Zentrum. Das ist so ein, ja, so ganz außerhalb, in der Nähe von Prali, verschiedene Gebäude, wo sie so ein Tagungszentrum haben, wo Jugendliche aus der ganzen Welt kommen und was sehr ökumenisch und synkretistisch ist. Da kommen also, und sie haben da Kurse und Treffen von verschiedenen Religionen und vom Buddhismus und von den Katholiken und von allen möglichen zusammen, und wo sie dann immer so ökumenische und synkretistische Veranstaltungen haben. Und das heißt, seitdem sind sie in der Ökumene sehr stark mit da involviert, ab 1947, seitdem das Agape-Zentrum gebaut wurde. Ja, gucken wir uns die Dinge im Einzelnen einmal an. Erstens die Sonntagsheiligung. Die Bibel sagt dazu, dass der Sonntag niemals der Tag der Anbetung war und der Tag der Ruhe war. Und interessant ist, dass die Waldenser, die ja über Jahrhunderte hindurch, über 1000 Jahre lang, den Glauben hochgehalten haben und auch den biblischen Glauben hochgehalten haben, auf einmal, als sie ihren Frieden sich gewünscht haben, 1532, dass sie dort diese Wahrheiten und Lehren, die sie eigentlich hochgehalten haben, auf einmal aufgegeben haben für den Frieden und für die Freiheit. Ja. Das waren ja genau die Lehren, die die katholische Kirche ja ins Christentum eingebracht hat. Und das ist umso erstaunlicher, dass es hier übernommen worden ist von den Waldensern. Markus 2, Vers 28 sagt Jesus, er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Das heißt, hier steht nicht, der Sabbat ist für den Juden gemacht, sondern er ist um des Menschen willen gemacht. Also der Ursprung des Sabbats geht nicht auf die Juden zurück, auf Sinai, auf die 10 Gebote, sondern der Ursprung geht zurück auf die Schöpfung. Und da gab es keine Juden, da gab es nur die Menschheit allgemein, nämlich Adam und Eva, die Eltern der gesamten Menschheit. Deswegen ist der Sabbat für alle Menschen gemacht worden. Und Jesus sagt, er ist der Herr über den Sabbat, oder man könnte auch übersetzen, er ist der Herr des Sabbats. Warum? Weil er den Sabbat geschaffen hat. Er hat die Welt geschaffen und er hat am 7. Tag geruht. Er hat die 10 Gebote gegeben. Und wenn er den Sabbat erfunden hat, kann man sagen, so weiß er auch am besten, wie man am Sabbat, was man am Sabbat tun soll und wie man den Sabbat halten kann. Das Problem war nämlich zu seiner Zeit, dass die Juden den Sabbat gehalten haben. Und sie haben ihn sogar übergenau gehalten, weil in der Zwischenzeit zwischendurch die Juden abgefallen waren und hatten sich den Heiden angepasst. Und da haben sie gesagt, ja, wir müssen verhindern, dass wir wieder abfallen, also müssen wir das noch genauer nehmen als genau. Und haben noch menschliche Gebote um den Sabbat herum noch kreiert und gesagt, man darf am Sabbat nicht mehr als 1000 Schritte gehen und alles Mögliche, um ja nicht den Sabbat zu übertreten. Aber haben im Endeffekt vergessen, was der Sinn des Sabbats war. Nämlich, dass der Mensch einfach mal Urlaub hat, Pause hat von 6 Tage Arbeit. Dass der Mensch mal zur Ruhe kommt, dass er Zeit hat, sich auf Gott zu konzentrieren, Zeit für den Gottesdienst und Zeit auch dem Nächsten zu helfen. Und für sie war noch der Sabbat eine religiöse Leistung, um zu zeigen, wie fromm sie sind und wie gut sie sind. Aber dass der Sabbat als ein Tag der Entspannung und der Erfrischung für den Menschen war und der Gemeinschaft mit Gott, das war ihnen aus den Augen verloren. Und so hat Jesus gesagt, als er einige Dinge gemacht hat am Sabbat, er hat Menschen geheilt und andere Sachen, haben sie ihm vorgeworfen, du betrittst den Sabbat. Und da hat er gesagt, nein, ich bin der Herr des Sabbats. Und deswegen weiß ich auch am besten, was der Sabbat bedeutet und von der Bedeutung des Sabbats her auch, welche Dinge man tun kann, soll, darf und welche nicht. So sehen wir also, dass der Sabbat der Tag Gottes ist, der wichtig ist, der in den 10 Geboten verankert ist. Und wenn Gott etwas sagt, was ihm wichtig ist, dann sollte uns das auch wichtig sein. Und da kann man nicht einfach den Tag austauschen. Auch wenn die große Mehrheit der meisten Christen heute den Sonntag hält, heißt das nicht, dass es deswegen richtig ist. Die Mehrheit hat nicht immer recht. Wenn wir aber jetzt darüber sprechen, über diese Abweichungen von der Bibel, die auch bei den Waldensern zu sehen sind, dann wollen wir nicht die Waldenser oder auch andere Kirchen kritisieren oder angreifen, sondern es geht nur darum, dass wir aufzeigen, was die Bibel sagt und was die Lehren dieser Kirchen sagen, um das zu vergleichen. Und es gibt auch unter den Waldensern und unter anderen christlichen Konfessionen sehr viele aufrichtige, wirklich gläubige Menschen, die auch nach der Wahrheit suchen und auch erlöst sind. Das war also der erste Punkt der Abweichungen, die Sonntagsheiligung. Ja. Und wie gesagt, es ist schade, dass die Waldenser das, was sie schon hatten, wieder aufgegeben haben. Eigentlich hat Gott ja ab dem Mittelalter in der Reformation das wieder Schritt für Schritt die Wahrheit ans Licht gebracht. Ja. Bei den Waldensern war es so, sie hatten die Wahrheit eigentlich, die ganze Wahrheit, und haben ab 1532 einen Teil der Wahrheit wieder aufgegeben. Zweitens, die Lehre der Unsterblichkeit der Seele. Auch hier haben wir das Gleiche wie bei dem Sonntag. Die Walliser hatten früher auch eine richtige Haltung dazu und haben dann die calvinistische Haltung übernommen, die von der katholischen noch geprägt war. Dass man eben glaubt, der Mensch hat eine unsterbliche Seele, die, wenn der Mensch stirbt, dann weiterlebt und dann entweder in den Himmel geht oder in die Hölle geht oder sonst wo irgendwo anders hin. Aber die Bibel sagt was anderes. Die Bibel sagt im 1. Korinther Kapitel 15, Verse 52 und 53. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und die Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Hier war tatsächlich die Unsterblichkeit erwähnt und zwar auf den Menschen bezogen. Aber hier steht nicht, dass der Mensch von sich aus unsterblich ist oder ein Teil des Menschen unsterblich sein würde, sondern hier steht, dass der Mensch sterblich ist, der ganze Mensch. Und der ganze Mensch ist die Seele. Die Bibel sagt, der Mensch hat nicht eine Seele, der Mensch ist eine Seele. Und der Mensch, der jetzt sterblich ist, der verweslich ist, der wird, wenn Jesus wiederkommt, einen neuen Körper bekommen. Und dieser neue Körper wird Jesu Körper gleich sein nach seiner Auferstehung. Und dieser neue Körper, der wird dann unsterblich sein. Aber auch nicht von sich selbst, weil kein Wesen, was geschaffen ist, hat von sich selbst Unsterblichkeit. Denn wer Unsterblichkeit hat, der muss ja das Leben selbst in sich haben, um nicht zu sterben. Und das hat kein Wesen, kein geschaffenes Wesen. Der Einzige, der Unsterblichkeit hat, ist Gott. Gott selbst. Und deswegen sind alle geschaffenen Wesen in ihrer Existenz von Gott abhängig. Und die ganze Ewigkeit hindurch, wenn wir im Himmel einmal leben werden, auf der neuen Erde leben werden mit Gott, sind wir von Gott abhängig. Und deswegen gibt es auch auf der neuen Erde den Baum des Lebens. Weil wir das ewige Leben nur haben durch das Essen der Frucht, durch Gottes Kraft. Das heißt, Gott verleiht uns diese Unsterblichkeit, indem er diese Frucht uns gibt, durch die wir dann die Unsterblichkeit bekommen und haben. Das heißt, wir bleiben auch in der Ewigkeit von Gott abhängig. Wir haben auch dort nicht von uns selbst die Unsterblichkeit. Deswegen ist diese Lehre der Unsterblichkeit der Seele ist etwas, was dem biblischen Gedanken vollkommen fremd ist. Das kam aus dem griechischen Hedonismus. Und deshalb ist es so, dass der Mensch, wenn er stirbt, nicht weiterlebt, sondern dass der Mensch tot ist, kein Bewusstsein hat, schläft bis zum Tag der Auferstehung und dann steht man wieder auf. Dann kann Gott den Körper wiederherstellen, einen neuen Körper schaffen, der keine Krankheit, kein Leid und keine Sterblichkeit mehr hat. Und dann werden wir bei Gott in der Ewigkeit leben. Ja, so ist also auch hier bei den heutigen Waldensern kann man sehen, dass das mit dem biblischen Befund nicht übereinstimmt. Die alten Waldenser, da haben wir teilweise die Übereinstimmung. Drittens, die Säuglingstaufe. Auch hier haben wir eine Abweichung, dass 1532, als sie die calvinistischen Lehren übernommen haben, haben sie auch die Säuglingstaufe übernommen von den Calvinisten und haben ihre Glaubenstaufe, die sie, nicht alle Waldenser, aber ein Großteil der Waldenser vorher praktiziert hatten, haben sie aufgegeben. Markus 16, Vers 16, hier sagt Jesus, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das heißt, Jesus sagt hier, dass es zwei Dinge gibt, um gerettet zu werden. Erstens Glaube und zweitens die Taufe. Und zwar in dieser Reihenfolge. Erster Glaube und dann die Taufe. Und da ein Säugling nicht glauben kann, kann er auch nicht getauft werden. Deswegen ist die Säuglingstaufe von der Definition her an sich nicht biblisch und auch nicht sinnvoll. Denn in der Bibel wurde auch nirgendwo Kinder oder Säuglinge getauft. Da haben wir kein einziges Beispiel. Es wurden Erwachsene getauft, nachdem sie sich entschieden haben, Gott zu folgen und getauft zu werden. Deswegen ist die Erwachsenentaufe durch Untertauchen, eine Glaubenstaufe, ist das Entscheidende. Und selbst die Taufe an sich macht den Menschen nicht selig. Das heißt, wenn ein Mensch getauft wird, der aber nicht glaubt, wird er trotzdem nicht gerettet. Dann ist er vielleicht nass geworden, aber er ist nicht gerettet. Deswegen sagt Jesus, wer glaubt und getauft wird. Wenn jemand nicht glaubt und trotzdem getauft wird, wird er nicht gerettet. Wenn jemand glaubt und nicht getauft werden will, wird er auch nicht gerettet. Weil die Taufe ein Befehl Jesu ist, ein Gebot Jesu ist. Und wenn jemand mit Jesus lebt und ihm folgen möchte, dann wird er auch den Wunsch haben, sich taufen zu lassen. Deswegen, die Erwachsenentaufe ist, denke ich, das, was die Bibel uns sagt und wo wir sehen können, dass es auch hier zu der heutigen Waldenser Kirche einen Unterschied gibt. Ja, viertens, aktiv in der Ökumene. Die Waldenser sind in der Ökumene sehr aktiv. Und das ist erstaunlich. Es gibt kaum eine Kirche, die im Mittelalter so sehr angegriffen worden ist, über Jahrhunderte hinweg immer wieder, wie die Waldenser von der katholischen Kirche. Die Kirche hat das nicht immer selber gemacht. Sie haben manchmal auch die Nationen dazu aufgestachelt, die Franzosen. Oder auch den Herzog von Savoyen, dass sie gegen die Waldenser gekämpft haben. Aber die Katholiken, das Papsttum war immer im Hintergrund und hat die Nationen dazu aufgestachelt. Und jetzt sieht man, dass die Waldenser dieser Kirche, die ihnen also so viel Unrecht angetan hat, in der Ökumene immer näher kommt und ihnen entgegenkommt und die Arme ausbreitet. Natürlich sind die Katholiken heute anders, als sie damals waren. Ja, der Franziskus hat sich ja vor einigen Jahren sogar bei ihnen entschuldigt. Deswegen ist das erste Mal, dass ein Papst sich entschuldigt hat bei den Waldensern für das erlittene Unrecht, was getan worden ist. Und das haben sie ihm hoch angerechnet. Aber die Katholiken selbst, die Kurie und auch die anderen Mitarbeiter im Vatikan, die waren gar nicht erfreut davon, weil die Katholiken eigentlich sagen, dass die Kirche nie einen Fehler gemacht hat. Sie sagen immer nur, es gibt einzelne Menschen, die vielleicht Fehler gemacht haben, aber die Kirche hat nie einen Fehler gemacht. Und der Papst hat aber deutlich gesagt, dass die Kirche hier auch schuldig geworden ist an den Waldensern. Ja. Auf jeden Fall sind die sehr aktiv in der Ökumene und sind da sogar mitführend dort in Italien. Und das ist natürlich etwas, was von der Vergangenheit der Waldenser her schwer verständlich ist, aber von ihrem Denken her, weil sie eben gesagt haben, wir haben zwei Werte, das ist die Treue und die Freiheit, die eigentlich über Jahrhunderte hinweg bei ihnen gewachsen ist. Und den einen Wert, die Freiheit, den haben sie heute hochgehalten und den Wert der Treue, der ist ja niedrig. Und da die Freiheit hoch und die Treue niedrig ist, ist es klar, dass sie in der Ökumene dann auch mitmachen würden. Wenn es andersrum wäre, dass die Treue höher stehen würde als die Freiheit, dann würden sie sagen, Ökumene können wir nicht mitmachen, weil wir Gott treu sein wollen und nicht Kompromisse schließen in der Ökumene. Es gibt einen Bibeltext in Offenbarung 18, Vers 4. Da heißt es, und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, aus Babylon, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Das ist ein Aufruf Gottes an Menschen, die er sein Volk nennt. Und er ruft sie auf, aus Babylon herauszugehen. Und Babylon, die Frau in der Prophetie, ist immer ein Symbol für Gottes Gemeinde, für Gottes Kirche. Und Babylon ist eine gefallene Kirche, denn es steht in der Offenbarung Kapitel 18, Vers 2, sie ist gefallen, Babylon die Große. Das heißt, sie war mal Gottes Kirche, Gottes Gemeinde, als Frau, und ist dann gefallen. Das heißt, Gott ruft hier seine Kinder auf, sein Volk auf, aus Babylon, aus gefallenen Kirchen herauszugehen. Welches die gefallenen Kirchen sind, wollen wir jetzt nicht besprechen, aber das sind sicherlich christliche Kirchen, die auch im Prozess des Abfalls sind. Das heißt also, dass die Botschaft Gottes in der letzten Zeit, in der wir heute leben, vor der Wiederkunft, ist nicht, vereint euch mit allen christlichen Kirchen zusammen, auch die vom Glauben abgefallen sind, die am falschen Kurs eingegangen sind, sondern Gott sagt, am Ende wird es eine Einheit geben von verschiedenen antigöttlichen Religionen und Kirchen. Und Gott sagt, verlasst diesen Bereich. Ja. Es gibt am Ende eine göttliche Einheit und eine antigöttliche Einheit. Der Unterschied ist folgender. Die göttliche Einheit wird ihre Einheit finden in der Wahrheit, indem man, wie wir es heute jetzt tun und auch in den anderen Themen tun, indem man die Bibel studiert und schaut, wo finden wir biblische Wahrheit. Und wenn der Heilige Geist uns zur biblischen Wahrheit führt, dann haben wir in der Wahrheit die Einheit. Während die antigöttliche Einheit ist etwas, wo man sich vereinigt, aber die Wahrheit nicht mehr so wichtig nimmt. Und dass man in der Ökumene ist es sichtbar, dass man biblische Wahrheiten unter den Teppich kehrt, um eine Einheit herzustellen. Und wenn man eine Einheit hat ohne biblische Wahrheit, dann wird es immer dazu führen, dass sie sich gegen Gott stellt und gegen die Bibel stellt. Und dass es hier dass es am Ende zur Verfolgung kommt und zu Problemen kommen wird. Deswegen ist, denke ich, die Aktivität der Waldenserkirche in der Ökumene ist nicht das, was Gottes Botschaft in der Endzeit für sein Volk ist. Ja, kommen wir zum Punkt 4, Hinweise. Welche Hinweise können wir geben? Was ist wichtig? Was können wir tun? Und hier möchte ich die waldensischen Freunde und Brüder und Schwestern aufrufen, einen geraden Weg einzuschlagen. Die Bibel so zu nehmen, wie sie da steht. Ich habe einige Punkte hier aufgeschrieben. Erstens die Bibel lesen, zweitens die biblische Prophetie studieren, Drittens, persönliche Beziehung zu Jesus vertiefen. Und viertens, im Gehorsam zu leben, wie sie es früher gemacht haben, wieder zurück zu dem Alten, die Gebote Gottes zu halten und Jesus nachzufolgen. Und natürlich auch wieder, was sie früher gemacht haben, missionarisch aktiv werden. Das heißt, diese fünf Punkte, die wir hier sehen, sind eigentlich alles Dinge, die sie früher gemacht haben, wo sie sich zurückbesinnen sollten an die früheren Erfahrungen und da wieder anknüpfen. Das Erste, Bibel lesen. Wir lesen einen Text aus Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Die Bibel, Gottes Wort, ist klar, ist deutlich. Und der Heilige Geist zeigt uns die Deutlichkeit des Wortes. Und es ist wie ein zweischneidiges Schwert. Das heißt, dass dieses Schwert auch unter den Kirchen trennt. Das heißt, dass die, die dem Wort folgen, die dem richtigen Wort folgen, dass die auf Gottes Seite stehen und dass die, die falschen Dingen und Lehren folgen, dass die auf der anderen Seite stehen. Gottes Wort scheidet. Ja. Sowohl in unserem persönlichen Leben, dass Gottes Wort uns zeigt, wo wir stehen, und auch, wo wir uns ändern sollten, wo wir uns bekehren sollten oder wo wir Dinge in unserem Leben lassen sollten, wo Sünde in unserem Leben ist, die noch da ist. Ja. Aber natürlich auch scheidet das Wort Gottes unter den Christen. Und natürlich darf man niemanden, keinen Christen verurteilen oder schlecht ansehen, denn wir wissen nicht, was im Herzen ist. Aber Gottes Wort weiß es und Gott weiß es. Und deswegen ist das wichtig, das Wort zu lesen. Wenn wir das Wort lesen, dann wird uns das Wort verändern. Das geht nicht anders. Wir können nicht das Wort Gottes lesen und bleiben, wie wir sind, weil Gottes Wort eine Kraft in sich hat. Es ist lebendig und kräftig. Als Gott die Welt geschaffen hat, hat er etwas gesagt. Und was Gott sagt, ist da, auch wenn es vorher nicht da war. Gottes Wort schafft. Es hat eine Macht, eine Allmacht in sich. Und diese Kraft des gesprochenen Wortes Gottes bei der Schöpfung ist die gleiche Kraft, die heute in dem geschriebenen Wort Gottes ist. Wenn wir das Wort lesen, dann schafft das etwas in uns. Wenn Gott uns etwas aufträgt, ein Gebot gibt, dann ist in dem Gebot gleichzeitig die Verheißung drin, dass wir es auch tun können. Sonst wäre es ja sinnlos, wenn Gott uns sagen würde, tu das und das und ich kann das gar nicht. Würde keinen Sinn machen. Aber alles, was Gott uns sagt, in dem Moment, wo er es sagt, gibt er gleichzeitig auch die Verheißung, dass wir es können, aus seiner Kraft. Deswegen ist es so wichtig, Gottes Wort zu lesen. Dass wir uns jeden Tag Zeit nehmen, da die Bibel aufzuschlagen, das zu entsprechen zu lassen. Und zwar mit einem offenen Herzen, dass wir sagen, lieber Gott, zeig du mir jetzt, was du mir sagen möchtest, was für mein Leben jetzt wichtig ist, was ich erkennen soll in der Lehre, und wo ich mein Leben verändern soll, wo noch Sünde in meinem Leben ist und wo du mich weiterführen kannst. Zweitens, die biblische Prophetie studieren. Die Prophetie der Bibel zeigt uns, was gewesen ist und wo wir hingehen. Und sie zeigt uns auch, wo wir Wahrheit finden. Nämlich, sie zeigt deutlich, dass im Mittelalter auch hier ein System gewesen ist, was Gottes Volk verfolgt hat. Deswegen die Waldenser kommen selber in der Prophetie vor, als Verfolgte im Mittelalter. Als verfolgte Gemeinde, die Gemeinde in der Wüste. Und wenn man dann schaut, wie es weitergeht, in die Endzeit hinein, dann sieht man, wie auf einmal in der Endzeit Gottes Volk bestimmte besondere Kennzeichen hat. Nämlich, dass sie Gottes Gebote halten, dass sie den Glauben an Jesus haben und dass sie das Zeugnis Jesu haben. Deswegen ist die Prophetie so wichtig, zu studieren, zu erkennen, was heißt das jetzt? Was bedeutet das jetzt für mich, für uns als Gemeinde? Hebräer 1, Vers 1 und 2. Dort heißt es, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern, durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Hier sehen wir, wie Gott sich offenbart hat. Früher durch die Propheten. Und das heißt, dass Gott ein prophetisches Wort gegeben hat. Und das ist die Grundlage unseres Glaubens und darauf aufgebaut, kam Jesus. Denn die Propheten haben auch Jesu kommen vorausgesagt. Und dann kam Jesus selbst. Und er hat natürlich Gott noch mehr offenbart als alle vorherigen Gottesoffenbarungen. Und das passt zusammen. Das Kommen Jesu und seine Lehren und die Aussagen der Propheten, das ist eigentlich eins. Und natürlich gibt es auch noch Aussagen, die darüber hinausgehen, die dann auch zeigen, wie der Bogen sich spannt von der Zeit Jesu über das Mittelalter, über die Zeit der Christenheit bis heute und noch darüber hinaus bis Jesu Wiederkunft. Ja. Und deswegen ist die Prophetie so wichtig, um zu erkennen, Was ist gewesen? Wo stehen wir heute? Und wie müssen wir uns orientieren? Wie geht der Weg weiter? Drittens, eine persönliche Beziehung zu Jesus aufbauen. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 11 bis 13. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, euch, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Hier sagt uns Johannes, wir dürfen Heilsgewissheit haben. Aber nur dann, wenn wir Jesus haben. Und Jesus haben bedeutet, dass wir mit ihm eine enge Beziehung haben, eine persönliche Beziehung haben. Dass er in uns wohnt und wir in ihm wohnen. Dass wir uns Zeit nehmen für die persönliche Andacht. Dass uns Jesus nicht egal ist, dass wir uns entscheiden, ihn an die erste Stelle unseres Lebens zu setzen. Dass wir zuerst nach seinem Reich trachten. Dass wir mit ihm verbunden sind. Und nur dann haben wir Jesus in uns. Und wenn wir Jesus in uns haben, haben wir das Leben in uns. Und er wird uns führen, auf unserem Weg, einen guten Weg führen und bis zum ewigen Leben führen. Deswegen dürfen wir dann Heilsgewissheit haben, wenn wir in Jesus und mit Jesus leben. Deswegen ist das so wichtig, dass wir uns die persönliche Andachtszeit nicht nehmen lassen. Satan versucht bei jedem von uns, dass er uns diese Zeit wegnehmen möchte. Dass wir keine Lust haben, keine Zeit haben, die persönliche Andacht am Morgen zu machen. Aber es ist so wichtig, dass wir uns jeden Morgen die Zeit nehmen. Eine Stunde lang sollten wir uns jeden Morgen die Zeit nehmen, Gottes Wort zu lesen, über Jesu Leben nachzudenken, darüber zu beten und dass das unser Leben beeinflussen wird. Durch Anschauen werden wir verwandelt in sein Ebenbild. Viertens, Gehorsam, Halten der Gebote Gottes. Das haben die Waldenser über Jahrhunderte festgehalten. Wenn Verfolgungszeiten sind, ist es manchmal leichter, Gott treu zu sein, weil wir von Gott abhängig sind, weil wir merken und spüren, wenn ich jetzt Gott nicht habe, dann ist alles aus. Aber wenn Zeiten des Friedens kommen, dann kann man oft sehen, dass dann Gruppierungen lockerer werden, lauer werden in ihrem Glauben, in ihrer Begeisterung und auch in ihrer Treue zu Gott. Paulus sagt in Römer 3, 31, wie heben wir das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne, sondern wir richten das Gesetz auf. Paulus spricht im Römerbrief ganz deutlich davon, auch in den Versen vor Römer 3, 31, dass die Gnade und der Glaube uns die Erlösung gibt, dass das Gesetz da kein bisschen dazu tun kann. Aber trotzdem sagt er, das Gesetz tun wir dadurch nicht abschaffen, sondern wir richten es auf. Nämlich wir tun es wieder dorthin stellen, wo es hingehört, dass es nicht die Bedingung zur Erlösung ist, sondern dass es die Folge der Erlösung ist. Durch Gesetz können wir erstens erkennen, ich bin ein Sünder, ich brauche Christus, deswegen führt mich das Gesetz zu Christus. Und wenn ich bei Christus bin, zeigt mir das Gesetz, was Liebe bedeutet, wie ich Gott lieben kann und wie ich meine Nächsten lieben kann. Deshalb ist das Gesetz noch wichtig. Wenn wir das Gesetz nicht hätten, dann wüssten wir nicht, was Liebe ist. Da würde Liebe nur ein sentimentaler Begriff sein, der vielleicht überhaupt nicht griffig ist und auch falsch ausgelegt werden würde. Aber im Gesetz finden wir die Liebe. Deswegen ist der Gehorsam, das Halten der Gebote, so wichtig. Das haben die Waldenser über Jahrhunderte festgehalten und getan. Und auch heute, denke ich, sollten Sie da wieder zurückkehren zum Gehorsam zu allen 10 Geboten. Nicht nur zu den anderen 9 Geboten, auch den Sabbat. Und fünftens, das Letzte, missionarisch aktiv werden. Auch das haben die Waldenser in der Vergangenheit getan. Matthäus 28, Vers 18 bis 20, das war eigentlich ihr Lebensmotto. Das war ihr Auftrag, ihr Ziel. Dafür haben sie ihr ganzes Leben eingesetzt. Dort heißt es, Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach mit seinen Jüngern, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ein riesengroßer Auftrag. Aber die Waldenser haben gesagt, wenn wir nichts tun, wird es nie in Erfüllung gehen. Und sie haben mit wenig Mitteln, haben sie ganz Europa missioniert. Was für ein Erfolg durch Gottes Gnade, durch Gottes Kraft. Leider ist heute diese missionarische Aktivität nicht mehr sichtbar bei ihnen. Deswegen möchte ich die Waldenser aufrufen, wieder zurückzukehren, diesen Auftrag ernst zu nehmen. Das Motto der Waldenser war übrigens der Bibeltext Lux lucet in tenebris. Das Licht leuchtet in der Dunkelheit. das Licht. Es weist in die richtige Richtung, nämlich zu Jesus hin. Jesus ist das Licht der Welt. Und im Mittelalter war die Welt dunkel. Und die Waldenser waren ein Licht in der Finsternis. Und das Licht wurde überall gesehen. Und weil es Licht geleuchtet hat, hat Satan versucht, das Licht auszulöschen. Aber er hat das nicht geschafft. Gott hat seine Hand drüber gehalten. Und auch heute noch möchte Gott sein Licht erheben. Gott möchte heute noch das Licht in der Welt scheinen lassen. Heute haben wir genauso Finsternis wie im Mittelalter. Zwar nicht durch Verfolgung, aber heute haben wir die Finsternis durch Verführung. Und das ist manchmal noch gefährlicher als Verfolgung. Und so ruft er uns auf, das Licht in der Dunkelheit leuchten zu lassen, die Wahrheit hochzuhalten, bei dem zu bleiben, was Gott uns gesagt hat, ihm treu zu sein, uns für andere Menschen ein Licht zu sein. Jesus sagt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Gott möchte, wenn unser Licht leuchtet, nicht, dass wir geehrt werden, sondern dass die Menschen in uns Gott sehen, Gottes Charakter, Gottes Liebe sehen und dann zu Gott geführt und zu Gott gezogen werden. Gott möchte die Menschen retten. Er möchte sie zum Licht führen. Und er möchte, dass wir Lichtträger sind. Dass wir Menschen für Menschen eine Hilfe sind auf dem Weg in die Ewigkeit. Wir wollen zusammen beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du durch all die Zeitalter hindurch Menschen gehabt hast, die dir treu geblieben sind. Unter auch schwierigsten Umständen, die ihr Leben riskiert haben und ihr Leben gelassen haben für dich und für die Wahrheit und für das Licht. Herr, dass du Menschen hattest, die ein Licht in der Finsternis gewesen sind. Und dass wir heute hier sein dürfen und diese Wahrheit und die Erkenntnis haben dürfen. Herr, das verdanken wir diesen Menschen, die früher die Wahrheit und das Licht festgehalten haben. O Herr, wir bitten dich, hilf, dass wir daraus lernen. Hilf, dass wir, auch wie sie damals, dass wir auch heute dir treu sind. Dass wir mit dir eng verbunden sind. Dass wir dir gehorsam sind, auch in Kleinigkeiten. Und vor allen Dingen, dass wir auch ein brennendes Herzen haben, anderen Menschen das weiterzusagen, was du uns anvertraut hast. Herr, wir bitten dich, lass unser Licht leuchten vor den Menschen. Dass die Menschen das Licht sehen und auch gewonnen werden und gerettet werden für die Ewigkeit. Bitte dich auch für unsere waldensischen Freunde, dass du auch unter ihnen eine Erweckung geben möchtest, dass sie wieder zu der Treue der Vergangenheit zurückkehren, sich auf deine Seite stellen und mithelfen, dein Werk zu beenden und die Botschaft für alle Menschen zu verkündigen. Herr, so segne du uns und sei du bei uns. In Jesu Namen. Amen. Das war Thema Nummer 10 über die Waldenser. Herzliche Einladung zu unserem letzten Teil der Freikirchen, die Pfingstbewegung. Es wird sehr spannend sein, weil die Pfingstbewegung in einigen Punkten ganz anders ist als alle anderen Freikirchen. Aber das wollen wir uns beim nächsten Mal näher anschauen.